Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Hier am Mikrofon können viele peinliche Dinge passieren. Ich könnte einen Aussetzer bekommen, einen Lachanfall oder einen Schluck auf. Sie würden zuhören, ich rot werden und schon sind wir beim Thema dieser Echtzeit. Es geht um die Scham.
Du wirst dich schämen, Felsigbad, wirst dich schämen.
Scham ist ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann oder auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben.
Man steht auch zur Behaarung und zeigt die auch völlig ungeniert.
Schuhe müssen sauber sein, sonst wird es peinlich.
Muss man sich fast für sie schämen.
Embarrassing, really embarrassing.
Von dieser Einstellung lebt in Kenia ein ganzer Geschäftszweig.
Sich aus Scham Freunden verschließen, weil sie nur noch über Computerspiele reden könnten letztendlich. You're an embarrassment.
Die Computerspiel-Scham ist eine sehr zeitgemäße westliche Scham, sowie die Flugscham oder die Fleischscham. Warum Schuhe in Kenia unerträglich peinlich sein können, das erfahren Sie in dieser Sendung und wie die männlichen Schamhaare frisiert werden. Scham ist das Thema dieser Sendung und ich habe jetzt eine Expertin für Scham zu Gast, eine der Theatermacherinnen von Shishi Pop. In den Stücken des feministischen Theaterkollektivs geht es um peinliche Themen, die dann ausgebreitet werden auf der Bühne. Shame, Shame, Shame hieß das Jubiläumsstück im letzten Jahr zum 25. Geburtstag der Gruppe. Über die vielen Facetten der Scham spreche ich jetzt mit Johanna Freiburg von Shishi Pop. Hallo.
Hallo.
Wie kommt man denn überhaupt dazu, aus Scham Theater zu machen?
Also wir haben ziemlich früh festgestellt, dass das Teilen von Scham eine Strategie ist, aus den eigenen Gefühlen von Isoliertheit damit rauszukommen und durch dieses Herstellen von Öffentlichkeit eben auch zu merken, dass man mit seinem Schamgefühl gar nicht unbedingt alleine ist, sondern dass man das mit ganz vielen anderen Menschen teilt. Und die Bühne ist ja ein Ort, wo andere Regeln gelten als sonst. Und dadurch haben wir das Glück, dass wir auf der Bühne Sachen aussprechen können, die sonst vielleicht schwerer sind, öffentlich zu machen.
Das ist ja nun so, dass das Publikum bei den Shishi-Pop-Auftritten auch mitmachen muss. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Sind die Leute empört, dass sie selber diesem Thema Schamhaftigkeit ausgesetzt werden? Oder wie reagieren die darauf?
Das ist natürlich auch von Stück zu Stück sehr unterschiedlich oder die Involviertheit des Publikums ist sehr unterschiedlich. In unserem jüngsten Stück Oratorium spielt das Publikum eine sehr große Rolle. Da gibt es sogenannte Zuschauerchöre. Also das heißt, es gibt projizierte Texte, die vom Publikum spontan gelesen werden sollen. Und da werden verschiedene Gruppen innerhalb des Publikums angesprochen. Bei dem Stück geht es um Eigentum und Besitz. Und da gibt es zum Beispiel die Gruppe, der Chor der jungen Männer ohne festes Einkommen oder der Chor der Erben. Und die Zuschauer haben dann die Möglichkeit, sich spontan zu diesen Gruppen zu bekennen. Das ist ja letztendlich jedem Einzelnen überlassen. Man kann natürlich auch einfach stumm im Dunkeln sitzen bleiben. Aber es entstehen dadurch sehr viele unterschiedliche Untergruppen innerhalb des Publikums. Und es ist ein relativ spielerischer Umgang mit dem Thema und dieses öffentliche Mitsprechen oder sich bekennen. Ja, ich bin Teil dieser Gruppe. Das ist meine Identität. Die kann eben auch befreiend sein. Und gerade bei Eigentum ist es ja so, dass es für viele Menschen schambehaftet ist. Und zwar sowohl Menschen, die zu wenig haben, als auch Menschen, die vielleicht eher das Gefühl haben, sie haben zu viel. Beide Gruppen schämen sich dafür. Und diesen Punkt zu überwinden und zu sagen, das bin ich, ist auch lustvoll dann für die Zuschauer.
Das Interessante ist, wenn man sich ihre Videos zum Beispiel auf YouTube anschaut und da bemerkt man ja dann auch, dass diese Aufführung von Scham, dass das was total Lustiges sein kann, also was einen auch zum Lachen bringt, was natürlich ganz anders ist als die Scham, die man im normalen Leben erlebt, wo man vielleicht rückblickend drüber lachen kann, aber bestimmt nicht in der Situation. Also hängt das auch damit zusammen, dass das was Befreiendes hat, dass das in dieser Situation auch komisch ist?
Auf jeden Fall, Humor ist immer eine sehr gute Strategie, um sich selber von einer Situation zu distanzieren und eben auch etwas abzuschütteln, also dieses Gefühl von Unbehagen abzuschütteln oder sich auch gemeinsam ja, frei zu machen von dem Gefühl.
Shishi Pop hat sich ja um verschiedene Formen von Scham gekümmert in den einzelnen Inszenierungen. Lässt sich da rückblickend sagen, welche vielleicht am schamvollsten war? Also ist es leichter, sich in dem Stück »Warum tanzt ihr nicht?« mit ungelenken Tanzbewegungen zu blamieren, als über Sex oder Körper zu reden, wie in 50 Grades of Shame? Oder ist es vielleicht sogar am peinlichsten, sich im Oratorium auf die Bühne zu stellen und öffentlich zu sagen, wie viel Geld man hat oder verdient?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Jeder und jeder hat andere wunde Punkte sozusagen, was schmerzhafter oder schambehafteter ist. Einige können leicht über Sex reden und gar nicht über Geld. Bei anderen ist es umgekehrt. Also das ist ja ganz unterschiedlich.
Und wie war das für Sie? Was war Ihnen persönlich am peinlichsten?
Also bei mir gibt es eben einen großen Unterschied zwischen dem, was für mich privat peinlich ist und dem, was ich auf der Bühne mache. Was ich auf der Bühne mache, ist dann für mich eigentlich gar nicht mehr peinlich. Aber das ändert nichts daran, dass ich, wenn ich von der Bühne runtergehe, ich sofort wieder befangen wäre, wenn ich im Privatleben vielleicht mit der Nase auf das Thema gestoßen werde.
Sie haben sich ja jetzt auch viel damit auseinandergesetzt oder auch auf der Bühne. Würde es denn vielleicht der ganzen Gesellschaft besser gehen, wenn wir mehr über solche Themen reden würden? Also wenn wir mehr über Geld reden würden, über Sex oder über andere Themen, die schambesetzt sind?
Ich glaube, dass es wichtig ist, aus diesen Gefühlen von Isoliertheit rauszukommen. Da kann Scham ja dann auch wirken wie so ein Gefängnis, was einen einfach beschränkt. Und wenn man es schafft, die Sprachlosigkeit zu überwinden und seine eigene Verletzlichkeit nicht als etwas Bedrohliches zu begreifen, sondern dieses Gefühl mit anderen Leuten zu teilen, mit Menschen auch die eigenen Zweifel und Ängste zu teilen, dann kann das eben sehr verbindenden Effekt haben und vielleicht auch dazu führen, dass man Wege findet, die konstruktiv sind. Das hat ja nicht jeder die Möglichkeit, seine schamhaften Themen auf der Bühne auszuagieren, wie wir das haben. Aber vielleicht ergeben sich darüber auch andere Wege.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man die Scham überwinden kann. Gibt es denn auch was Positives an der Scham? Ist das vielleicht auch ein gutes Gefühl?
Ja, für Shishi Pop ist die Scham ein sehr gutes Gefühl. Also wir suchen ja aktiv richtig nach diesem unangenehmen Gefühl. Und wenn wir das gefunden haben im Zusammenhang mit einer Konzeptidee, dann sehen wir das als etwas Positives, wo wir das Gefühl haben, da sind wir sozusagen mit unserer Wünschelrute auf dem richtigen Pfad, weil wir das als Indikator sehen für eben so ein wichtiges Thema oder einen tabuisierten Themenkomplex, der uns betrifft. Und da versuchen wir dann, den Finger drauf zu legen.
Sagt Johanna Freiburg vom Theaterkollektiv Shishi Pop, das seit 25 Jahren schambesetzte Themen auf die Bühne bringt. Vielen Dank. Die Scham ist ein Gefühl, aber auch ein Ausdruck für Genitalien, die ja besonders schambesetzt sind. Andererseits aber genauso gestylt werden wie der Rest des Körpers. Auch beim Mann ist die Schamhaarfrisur inzwischen verbreitet. Während in den letzten Jahren im Gesicht Vollbehaarung angesagt war, dominierte in der Hose die babyglatte Intimrasur. Inzwischen gibt es aber neue, kreative Frisuren fürs Untenrum. Matthias Finger hat nachgefragt bei einem, der sich auskennt.
Dass man eher auch auf eine gewisse Männlichkeit achtet, die vielleicht verbunden ist mit einem bestimmten Haarwuchs. Kein Wildwuchs, aber so leicht getrimmt, gestutzt. Aber man steht auch zur Behaarung und zeigt die auch völlig ungeniert.
Hat mein Kollege Thomas ein bekennender Körperenthaarer, bei Besuchen im Fitnessstudio festgestellt. Neben der immer noch beliebten Genitalglatze zeigen sich Männer in Zeiten der gelebten Nachhaltigkeit offensichtlich gern im dezenten Naturlook, voll öko. Als Highlight bieten sich auch ins Schamhaar gefräste Intimfrisuren an, wie Briefmarke, Querbalken oder Pfeil nach unten. Kommt das rein in so einen allgemeinen Optimierungsdruck, von dem man ganz oft hört heutzutage?
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Optimierungsdruck, schöne Klamotten, gepflegtes Äußeres, Körperbewusstsein, gestählter Körper und damit verbunden dann auch eben das Trimmen des Haars unterm Arm und irgendwann setzt sich das dann eben auch am ganzen Körper fort.
Vor ein paar Millionen Jahren hatten wir noch am ganzen Körper so einen Pelz, als wir auf Bäumen lebten. Doch als der Mensch anfing, längere Strecken zu laufen, störte das Haar bei der Verdunstung des Schweißes und entwickelte sich zurück. Geblieben ist das Schamhaar, der Körpersoziologe Elmar Brehler von der Uni Leipzig.
Es gab Phasen in der Antike bei Römern und bei Griechen, wenn Sie Statuen anschauen, dort hat man die Schamhaare mit Muscheln entfernt. Dann gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, dass es in der islamischen Kultur fast flächendeckend Schamhaar entfernt wird.
Der Prophet Mohammed empfiehlt es, allerdings nicht im Koran. Bei uns kam die Komplettenthaarung untenrum erst um die Jahrtausendwende in Mode.
Ein wichtiger Zeitpunkt war, wo das erste Mal eine völlig nackte Frau im Intimbereich im Playboy gezeigt wurde. Das war 2002.
Bei den Männern setzt die rasurtechnische Bearbeitung des Schambereichs verzögert, aber nachhaltig ein. Eine Intimfrisur lässt das Genital größer scheinen. Intimfriseure jedoch reden ungern über ihr Geschäft. Bei der Waxing Company Berlin hingegen habe ich mehr Glück.
Jetzt können wir schon behaupten, dass 40% von Kunden Männer sind.
Was gibt es da für Möglichkeiten? Was kann ich da machen lassen?
Entweder alles weg oder ein Landing Strip, ein Dreieck. Also die meisten machen schon, weil die Frauen die irgendwie dazu bringen.
Landing Strip bedeutet Landebahn. Ein schmaler Schamhaarstreifen zieht sich Richtung Bauchnabel. Denise kommt aus Brasilien. Dort gehen übrigens nur die Frauen ins Waxing-Studio. Aus einem kleinen Ofen nimmt Denise flüssiges Wachs und schmiert es auf meinen Handrücken.
Und sagst du denn vorher, wenn du es abmachst, oder musst du das so überraschend machen?
Ja, wir sagen nicht. Also dann verkrampft man sich so.
Oh ja, ist jetzt nicht so schlimm, oder? Hat ein bisschen geziebt?
Also man hört hier ein bisschen mehr die Stimme von Männern aus von Frauen. Also die schreien schon ein bisschen mehr.
Auch zwischen den Pobacken wird mittlerweile gewachst, alle 4 Wochen. Männer hoffen so auf bessere Chancen bei der Partnerwahl und eine optimale Weitergabe von Erbgut, könnte eine biologistische These lauten. Leider scheint der Aufwand nicht bei allen zu wirken.
Wir haben festgestellt, dass es eine relevant große Gruppe junger Menschen zwischen 18 und 30 gibt, die sexuell nicht mehr aktiv sind. Das deckt sich mit vielen amerikanischen Untersuchungen.
Erklärt Professor Brehler. Eine eindeutige Haltung der Wissenschaft für oder gegen die Schamhaarfrisur gibt es übrigens nicht. Ihre ursprüngliche Aufgabe haben die Haare im Schritt jedenfalls verloren. Die Verbreitung von sexuellen Lockstoffen. Geruch im Schritt ist in unserer pieksauberen Welt nun aber gar nicht mehr angesagt.
Hauptsache, es sieht gut aus. Die Schamhaarfrisur beim Mann. Die Scham ist ein Begriff, der Hochkonjunktur hat. Es gibt die Flugscham, die Fleischscham und dann gibt es auch die Gamerscham. Game Shame, so das Urban Dictionary, beschreibt die Scham, mal wieder Stunden verdattelt zu haben, die dann gleich gefolgt wird von dem dringenden Bedürfnis, weiterzuspielen. Da steht dann auch schnell der Begriff Sucht im Raum. Viele Gamer sagen ja auch, ich suchte dieses oder jenes Spiel. Tatsächlich süchtig sollen laut Statistik etwa 3% der Bevölkerung sein. Zugleich sind Computerspiele gesellschaftlich akzeptiert. Es ist eine Branche mit gigantischen Umsätzen. Es gibt E-Sportmeisterschaften und so weiter. Wir wollten wissen, was es tatsächlich auf sich hat mit der Gamer-Scham und ob die eine ähnliche Rolle spielt wie bei anderen Leuten, die mit Suchtverhalten zu kämpfen haben. Im Studio ist jetzt Lydia Heller. Sie ist selber zwar nicht betroffen, aber ihr Sohn Arne war schon öfter mal Thema hier, wenn es ums Zocken geht. Hallo Lydia.
Hallo. Und jetzt fragt ihr euch, ob ich mich schäme oder er sich oder wir uns
genau
dafür, dass er so eine Zocknase ist.
Genau, also schämt ihr euch? Also er, weil er vielleicht zu viel zockt und nichts Sinnvolles macht und du dich, weil du ihn vielleicht nicht zum Bücherwurm erzogen hast?
Also Scham, habe ich ja dann extra nochmal nachgeguckt, die hat ja was damit zu tun, wenn uns irgendwas verlegen macht oder wenn irgendwas aufgedeckt wird, was uns an Unzulänglichkeiten erinnert oder uns deshalb peinlich ist, weil wir das mit einer Unzulänglichkeit verbinden. Und da zugegebenermaßen, da gibt es schon Momente, wo ich solche Empfindungen habe. Also wenn ich da höre, was für Geräusche aus dem Teenagerzimmer da dringen, wenn Arne online Fußball spielt, zum Beispiel mit Freunden, und die nehmen ihre Spiele ja manchmal auf und stellen die auf YouTube, und ich habe mal so eine Aufnahme mitgebracht.
Ey, ey Bruder, faul, Bruder. Junge, du Hurensohn, Missgeburten, Drecksgame, ich fick deine Mutter. War doch faul, du Spast.
Okay, also das ist nochmal ein Zacken schärfer als das, was man normalerweise so vom Fußball kennt. Eine gepflegte Konversation ist das nicht.
Nicht, ne? Also, er ist jetzt auch gerade 15, okay, aber ja, trotzdem zugegeben. Also wenn ich sowas höre aus seinem Zimmer, dann frage ich mich schon manchmal, ist das nicht echt peinlich? Und ist das nicht auch für einen 15-Jährigen peinlich? Und müsste er sich nicht mehr im Griff haben? Und habe ich was falsch gemacht mit ihm, ja?
Und was ist daran jetzt genau peinlich? Also dass er so viel zockt oder dass er sich dabei so richtig gehen lässt und drin aufgeht? Und ja, versteht er das? Ist ihm das auch peinlich? Schämt er sich?
Er schämt sich, glaube ich, nicht dafür, aber ich habe genau darüber mit ihm gestritten.
Einmal im Leben könnt ihr doch das scheiß Tor treffen, Jungs, bitte. Ich schwöre, ich werde dich anspucken, ihr dummen Hurensöhne.
Oh, kannst du mal bitte aufhören, so zu reden, so laut
okay,
auch noch.
Okay, tut mir leid. Ich beleidige doch nicht wirklich jemanden.
Was ist denn das für ein blödes Argument? Du redest so. Ich möchte nicht, dass du so mit Leuten redest. Du merkst es gar nicht mehr, dass du im ganz normalen Leben auch schon dauernd solche Wörter benutzt. Ich möchte das nicht.
Na, natürlich merke ich das, aber es ist halt nur, wenn man zockt, dann regt man sich halt auf. Das ist bei jedem so. Das macht mein Gegner so, das macht, machen meine Freunde, das macht jeder, das wird, macht jeder Erwachsene, der spielt. Jeder weiß, dass man sich halt aufregt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist ganz normal. Ich würde doch nicht wirklich jemanden so beleidigen. Und in der Schule red ich ganz bestimmt auch nicht so.
Ja, weil du da nämlich überhaupt gar nicht mehr den Mund aufkriegst, weil du es gar nicht mehr gewöhnt bist, mit normalen Leuten zu reden. Deshalb.
Hab ich doch überhaupt nicht. Chill doch mal. Das ist gemein. Und natürlich weiß ich noch, wie man mit anderen redet. Und nicht nur, wie man ausrastet oder so.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ja, habe ich alles im Griff. Kannst du jetzt bitte rausgehen?
Tja, also Arne scheint da ganz unverschämt zu brüllen und zu spielen, höre ich da jetzt raus. Zu dem Stichwort im Griff haben, machst du dir denn Sorgen, dass dein Sohn das Spielen eben nicht mehr im Griff hat?
Ich denke und hoffe natürlich auch, so schlimm ist es nicht. Sorgen mache ich mir natürlich, klar, trotzdem. Aber was mir gerade nochmal klar geworden ist, gerade jetzt, wo ich diesen kleinen Streit nochmal gehört habe zwischen Arne und mir in Bezug auf unser Thema Scham und Computerspielen, also ich bin das tatsächlich, die sein Verhalten unangemessen findet, und er hat kein Problem mit dem Spielen, das war ja auch deine Frage gerade vorhin, sondern mit mir.
Also dass du quasi als Teil seines Umfeldes das nicht gut findest und ihn da zur Rechenschaft ziehst. Das ist sein Problem.
Genau, dass ich als Teil seines Umfeldes nicht gut finde, was er macht. Und das wiederum ist dann interessanterweise doch einer der Gründe, aus denen sich Leute dann manchmal doch tatsächlich Hilfe holen bei Beratungsstellen. Zum Beispiel bei Lost in Space, das ist so eine Beratungsstelle für Computerspiel- und Internetsüchtige in Berlin. Und da war ich dann jetzt mal und habe Claudius Boy getroffen. Und der hat mir erzählt, dass es vor allem Leute um die 30 sind, die zu ihm kommen. Also interessanterweise in einer Lebensphase, wo man das erste Mal so Bilanz zieht. Also ist das schon so eine Art Scham? Ich schäme mich, weil ich jetzt noch nicht gesettelt im Beruf bin oder so?
Definitiv. Das ist auch so das, was ich von Leuten höre, wenn sie sich vergleichen mit anderen Freunden oder auch einfach das Erlebnis haben, ich möchte mit Freunden zusammen Computerspiele spielen, aber die haben alle keine Zeit mehr, weil die sind zu sehr in Studien involviert oder leben in Partnerschaft und haben Familie zu versorgen vielleicht, und dass sie sich aus Scham Freunden verschließen und gar nicht mehr irgendwie mit denen Kontakt aufnehmen wollen, weil sie nur noch über Computerspiele reden könnten letztendlich oder über Serien, die geschaut wurden. Und dann kommt auch hinzu, dass diese Isolation dazu führt, dass Leute Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, weil sie sich auch schämen und auch das nicht mehr gewöhnt sind, Blickkontakte zu haben, einfach den anderen Menschen wahrzunehmen.
Wofür schämen Sie sich eigentlich genau? Also für den Rückstand in Bezug auf eine Entwicklung, die jetzt einfach mal gesellschaftlich opportun ist, oder eben tatsächlich, weil Sie merken, wir gehen so grundlegende soziale Fähigkeiten verloren, oder wofür schämen die sich?
Ich glaube, es ist ein Mix aus vielen Sachen. Das ist einmal die Sache, dass ich es nicht gewöhnt bin, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Dadurch fällt es mir schwer. Dann ist es aber auch Familie, dass sie sich gegenüber den Eltern schämen. Das habe ich auch erlebt, weil sie es nicht schaffen, irgendwie mit den Wünschen der Eltern mitzuhalten.
Also was er gerade gesagt hat, dass man es nicht schafft, mit den Wünschen seiner Eltern mitzuhalten, das gibt ja auch andere, die keine Beziehungen haben, ihr Studium abbrechen, beruflich nicht erfolgreich sind. Das ist ja eigentlich nichts Gamer-Spezifisches.
Oder? Nee, das habe ich ihn auch gefragt und er hat mir dann erklärt, das ist tatsächlich eine Beobachtung und genau deshalb ist es auch ein ganz großer Teil in der Hilfe, die diese Beratungsstelle anbietet, dass die genau versuchen, das mit den Ratsuchenden aufzudröseln. Also erstmal zu sagen, ihr seid jetzt keine totalen Außenseiter oder totalen Versager, nur weil es jetzt einen Bereich gibt im Leben, in dem ihr gerade nicht weiterkommt oder den ihr gerade nicht im Griff habt.
Da wird schon mal ein ganz großer Teil an Scham genommen, weil sie dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und wissen, sie sind nicht allein und es betrifft die genauso.
Wo sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen darin bestätigen, dass sie so weird nicht sind, oder?
Genau, und dass sie auch merken, dass es ja ein großer Teil der Gesellschaft ist und dass die Grenzen auch da wieder verfließen. Es kommen auch Leute her, die erstmal ihren Konsum hinterfragen und dann auch die Erfahrung machen, okay, so komisch ist es gar nicht und vielleicht ist es auch gar nicht, dass ich von Sucht spreche, sondern eher davon, dass ich das missbräuchlich konsumiere und überlegen müsste, was will ich denn sonst in meinem Leben erreichen.
Tja, Computerspielsucht, die Scham darüber, keinen Lebensplan zu haben? Nee, das kann es doch nicht sein, oder?
Nicht umsonst wahrscheinlich ist diese Computerspielesucht seit Sommer letzten Jahres aufgenommen in den ICD-11, also den internationalen Klassifikationskatalog für Krankheiten. Und da gibt es jetzt das erste Mal diese Gaming-Disorder richtig als Unterkategorie von Suchtstörungen, also mit körperlichen Folgen und möglicherweise auch einer ganz spezifischen Neurobiologie. Das ist umstritten, aber das ist sicherlich auch nicht umsonst in diesem Katalog. Aber ja, dass man nicht weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll und dass man nicht weiß, wie man die Pläne, die man ja dann doch meistens hat, umsetzen kann, das scheint wirklich ein Merkmal zu sein, der Gaming Disorder. Und in dieser Beratung, da geht es deswegen auch ganz stark darum, Pläne wieder zu reaktivieren und zu entwickeln.
Jetzt hast du deine Recherche ja mit deinem Sohn angefangen. Wo würdest du den denn da einordnen? Machst du dir auch tatsächlich Sorgen, dass der in so eine Richtung gehen könnte? Oder ist das jetzt alles noch viel zu früh, weil das für einen 15-Jährigen vielleicht auch normal ist?
Also, auf der Webseite von Lost in Space, da gibt es einen Online-Test für Jugendliche, wo man Fragen beantworten kann zu seinem Spielverhalten und wo man am Ende eine Einschätzung bekommt, wie gefährdet man ist in Bezug auf Computerspielsucht. Und ich habe einen 15-jährigen Sohn und ich habe für ihn diesen Test gemacht.
Okay.
Und da kam raus, du bist nicht süchtig, aber du bist gefährdet. Dann habe ich ihm davon erzählt, dann hat er den auch gemacht.
Ja, super.
Aha. Bei ihm kam natürlich raus, alles in Ordnung.
Ja, na dann. Dann ist doch alles in Ordnung.
Aber ich habe mir vorsichtshalber trotzdem eine Beratungsbroschüre eingestellt.
Sehr gut. Lydia Heller ist jetzt gegen alles gewappnet, gegen die Gaming-Sucht. Und mit ihr habe ich über die Gaming-Scham gesprochen. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Das Gefühl von Scham äußert sich bei allen Menschen mehr oder weniger gleich. Das Gesicht wird rot, der Blick geht nach unten und das Immunsystem schüttet den Botenstoff TNF-Alpha aus. Wofür man sich schämt, ist allerdings kulturell bedingt. Ein Kenianer würde wohl im Boden versinken, wenn er den Deutschen auf die Füße gucken würde. Schlammverschmierte, staubige oder ausgelatschte Schuhe sind in Ostafrika ein absolutes No-Go. Die Schuhscham ist ein großes Thema in Kenia. Antje Diekans erklärt uns, was es damit auf sich hat.
Wenn du wissen willst, was ich alles erlebt und durchgemacht habe, frag meine Schuhe. Denn schließlich sind sie immer mit mir unterwegs. Das bekannte Lied der Gruppe Heart the Band zeigt, dass viele Kenianer und Kenianerinnen eine besondere Beziehung zu ihren Schuhen haben. Manche tragen sogar mehrere mit sich herum.
Am Tag habe ich ungefähr 3 Paar dabei. Im Büro ziehe ich andere Schuhe an und wenn es regnet, trage ich in der Stadt wieder ein anderes Paar.
When it's raining, I put on other shoes.
Denn es wäre undenkbar, im Büro mit schlammigen Schuhen herumzulaufen. Schuhe müssen sauber sein, sonst wird es peinlich. Das finden Frauen wie Männer.
It's embarrassing, it's really embarrassing. It's not a good picture.
Man gibt dann kein gutes Bild ab. Von dieser Einstellung lebt in Kenia ein ganzer Geschäftszweig. Schuhputzer John Mwoki wienert, was das Zeug hält. Sein Kunde hat es eilig. Die Schuhe müssen auf Hochglanz gebracht werden, bevor der Bürojob in Nairobis Innenstadt beginnt. Er ist einer von vielen Stammkunden.
Ich komme 2-mal am Tag hierher. Wenn ich zum Beispiel beruflich ins Industriegebiet musste, sind meine Schuhe danach staubig. Bevor ich zurück ins Büro gehe, muss ich dann zum Schuhputzer, damit er sich darum kümmern kann.
Wie auf einem Thron sitzt Samson Matilo vor dem Schuhputzer. In Nairobi sind diese Throne großzügig über das ganze Stadtgebiet verteilt. Vor allem in der Gegend, wo es viele Büros und Banken gibt. Wer dort arbeitet, kann sich nur mit blank gewienerten Lederschuhen blicken lassen.
That's why now you find in a town like Nairobi.
Darum findest du in einer Stadt wie Nairobi an jeder Ecke einen Schuhputzer. Denn da gehst du jeden Tag als erstes hin, wenn du in die Stadt kommst. Zu Hause habe ich zwar auch Putzmittel, ich könnte meine Schuhe selber putzen, aber die Zeit fehlt.
Die Hochglanzpolitur bei Schuhputzer John Mwoki kostet umgerechnet weniger als 1 Euro. Trotzdem kommt da über einen Monat schon einiges an Ausgaben zusammen. Der Schuhputzer hat darum eine besondere Klientel im Blick.
Meine Kunden sind Leute, die Geld haben. Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit, bedanken sich und kommen am nächsten Tag wieder.
Saubere Schuhe wollen aber nicht nur die Geschäftsleute in der Stadt. Auch in den Slums legen viele Wert darauf. Selbst wenn die Schuhe nicht nur zweiter, sondern dritter oder vierter Hand sind. Sie sollen ordentlich aussehen. Dass Ausländer, beispielsweise von Hilfsorganisationen, mit dreckigen Turnschuhen herumlaufen, können viele hier nicht verstehen.
Ich finde nicht, dass wir uns mit ihnen vergleichen sollten. Wenn wir meinen, dass unsere Schuhe ordentlich aussehen sollen, dann ist das so.
Jede Gesellschaft hat da ihre eigenen Auffassungen. Für sie ist es nicht so wichtig wie für uns.
It's not as important as it is for us.
Gar kein Verständnis gibt es dafür, wenn manche Deutsche oder US-Amerikaner dreckige Schuhe sogar cool finden. Ein Kenianer würde sich schämen. Doch über alle kulturellen Unterschiede hinweg gibt es eine Gemeinsamkeit. Manche Frauen haben einen Schuh-Tick und brauchen zu jedem Outfit einen anderen Schuh.
Shoes is the most important thing, first of all.
Schuhe sind das Wichtigste. Sie machen dich aus. Wenn ein Mann dich zum ersten Mal sieht, wenn ihr ein Date habt, dann guckt er zuerst auf die Schuhe.
The first thing he'll notice is the shoes.
Denn schließlich haben Schuhe ja eine Geschichte zu erzählen. Wenn du wissen willst, wer ich bin, frag meine Schuhe.
Zeig mir deine Schuhe und ich weiß, wer du bist. Blank gewienert müssen sie sein, die Schuhe der Kenianer.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Meine chilenischen Freunde sind ganz bei sich angekommen. Sie leben ein einfaches Leben. Sie bauen ihr eigenes Haus. Sie bauen ihr eigenes Gemüse an. Ihr ganzes Essen. Sie weben ihre Stoffe. Sie haben Tiere. Sie machen alles selbst.
Ich bin nicht so. Ich will Teil des modernen Lebens sein. Geld ist ein Teil von mir.
Man kann nie wissen, wie die Kinder rauskommen.
Er sieht sehr komisch aus auf dem Foto, weil die Maschine oder der Apparat oder wie auch immer dieses Foto gemacht hat, der hat ihn irgendwie so ganz breit gezogen. Er sieht eigentlich gar nicht so aus. Er hat eigentlich ein viel schmaleres Gesicht. Und ja, es ist auch unglaublich bunt, das Bild. Also es hat irgendwie, er hat ein ganz orangenes T-Shirt an und es gibt einen knallroten Hintergrund. Seine Hautfarbe geht ins Olivgrüne. Das ist auf jeden Fall auch nicht der Wahrheit entspricht. Und ja, außerdem sehen wir oder sieht er eigentlich so aus, als hätte er ganz lange nicht geschlafen.
Sie hören den Echtzeit-Podcast zum Thema Scham und auch der endet wie immer mit unserer Serie.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striesow
und Axel Ranisch.
Zwei Klassik-Nerds, 5 Minuten Redezeit und ein Werk. Dieses Mal ist es ein Violinkonzert von Sergei Prokofjew. Und da wird der schöne Satz fallen, es sei die Zärtlichkeit in Tönen. Es geht um die Gleichzeitigkeit von Leichtigkeit und Traurigkeit und um ein aufregendes Komponistenleben.
David, worüber reden wir heute?
Axel, ich habe das Violinkonzert Nummer 1, D-Dur, von Prokofjew mitgebracht.
Boah, ja. Prokofjew.
Prokofjew.
Ich liebe Prokofjew.
Ein unglaubliches Werk.
Ein unglaublicher Komponist.
Ein unglaublicher Komponist, eine unglaubliche Biografie,
ja,
in einer unglaublichen Zeit.
Ein Wunderkind mit 11 schon 2 Opern, zack, mit 17 Abschluss Konservatorium,
als
eigenes Klavierkonzert.
Genau, Student am Konservatorium in St. Petersburg.
Ja, ein großer Mann, ein kräftiger Mann, ein Enfant terrible, ein Neutöner.
Unglaublich hochbegabt.
Aber was du jetzt mitgebracht hast, ist die Zärtlichkeit in Tönen, oder?
Die Zärtlichkeit in Tönen. Ich stand in einem Plattenladen Ende der 80er Jahre und habe ein Geschenk gesucht und habe mich...
Für wen? Eine Liebe? Für eine?
Nein, ich glaube für meine Eltern ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Diese Platte wurde dann von ihnen gar nicht gehört. Ich habe sie still und heimlich bei meinem Auszug mitgenommen und sie steht bei mir. Und ich war wie verzaubert, als ich mit Kopfhörern da stand und mir dieses Violinkonzert angehört habe.
Ja, es ist das Werk eines 25-Jährigen, der ich hatte. Also
unvorstellbar.
Mein Gefühl... unfassbar verliebt gewesen sein muss.
So beginnt das Ganze. Ein ganz, ganz leisen Teppich und darüber erhebt sich eine Solo-Geige in der schönsten Harmonie.
Mein Lieblingspianist Svjatoslav Richter hat gesagt, das macht den Eindruck, als wenn im Frühling zum ersten Mal das Fenster geöffnet wird und zum ersten Mal von draußen unruhige Laute hereindringen.
Ja, das wollte ich. Ein Fenster geht auf und... Ja.
Und die Sonne kommt rein.
Scheint die Sonne, es ist wunderschön.
Und die Geige fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Man hat das Gefühl, es gibt gar keine Einführung oder sie fängt einfach an und man ist dran.
Ja.
Und was er dann mit dem Orchester macht, ist so unglaublich, ne?
Es ist eigentlich alles enthalten und es ist in ziemlich kurzer Zeit finden alle möglichen Themen statt und alle möglichen Rhythmuswechsel und vom Pizzicato und bis hin, man hat das Gefühl, man ist im Orient, man reitet auf einem Elefanten in den Orient.
Es ist, Tänze, Stampfen,
ja.
Wieder ein bisschen wie die Scheherazade, so, ne? So ja. eine erzählende Gestalt, die durch den Orient führt. Und im zweiten Satz dann ein unglaubliches Scherzo.
Ja.
Ja.
Die Geige führt das ganze Orchester an der Nase rum. Du hast das Gefühl, das Orchester muss hinterher.
Ja, ja.
Muss einkriegen.
Wie so ein kleiner Junge, der durch ein Publikum rennt und den Leuten die Portemonnaies klaut.
Ja, das ist ein gutes Bild.
Ja, und dann der dritte Satz, die Liebesromanze schlechthin irgendwie aus es fängt so holprig an, so ein bisschen stumpfsinnig.
Unbeholfen.
Genau.
Fagott? Wie ein Metronom?
Ja, man hat so einen trottlichen Typen vor Augen, der aber innerhalb weniger Takte... Pass auf, jetzt...
Und jetzt löst es sich.
Und jetzt, genau.
Wahnsinnig sehnsuchtsvoll.
Wie ein Märchenprinz auf einmal, so ein... Und dann entwickelt sich daraus eine Romanze, die so groß ist und so hin und her geht, mit auseinander und wieder zusammen und wirklich eine Liebe, die so groß ist, dass sie nur im Kino stattfinden kann, und die fliegt am Ende, fliegt diese Liebe, um die unser Held irgendwie diese Geige gekämpft hat, wie davon, wie wir in einer großen Seifenblase. Ich habe sowas noch nie gehört. Da gibt's
das Thema des ersten Satzes wird wieder aufgenommen und in einer unvorstellbaren Höhe wiedergegeben. Und bis es, wie du sagst, wie es entschwebt, oder man hat auch das Bild, es schwebt auf die Erde nieder und bleibt liegen. Also man wird entlassen. Ja. Und mir geht es so, ich habe ein unglaublich leichtes und luftiges Gefühl,
ja,
wenn das Konzert vorbei ist.
Ich habe so Traurigkeit im Traurig. Bauch. Ja, irgendwie habe ich das, es ist aber so schön.
Ich bin traurig, dass ich dieses Konzert nie selber spielen
aber
werde.
Aber du hast doch Geige gespielt.
Ich habe Geige gespielt, ja, ich spiele es auch, aber ich traue mich an so ein opulentes Werk nicht ran. Ich höre es mir lieber an, weil es einfach unschlagbar ist. Also ich bin da Rezipient durch und durch.
Es geht durch alles durch, dieses Konzert. Es hat alle Facetten eines aufregenden Lebens.
Wie Prokofjew selber. Tragische Gestalt in einer zerrissenen Zeit. Mit einer Immigration 1918 nach Paris, Rückkehr in die SU. Dann
36 erst.
Und dann unter diesem System eben die Repressalien, die in der Zeit viele Künstler getroffen haben.
Der Komponistenverband hat ihm irgendwann Formalismus vorgeworfen.
Genau, und dann die Rückkehr zu volkstümlicherer Klangweise und eben die Angst, immer auch abgeholt zu werden. Ähnlich wie es Oistrakh und Schostakowitsch auch ging.
Ein großer, starker Mann, am Ende eigentlich gebrochen durch das System, in dem er gelebt hat.
Tragischerweise gestorben am selben Tag wie Stalin.
Ja, und niemand hat es mitgekriegt.
Nee. Die Blumenläden waren ausverkauft, aber
nicht für Prokofjew.
Nicht für Prokofjew.
Klassik drastisch war das im Podcast der Echtzeit oder auch einzeln nachzuhören. Alle Folgen finden Sie auf unserer Webseite. Das war's für heute. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie dabei waren. Tschüss.